Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mal. Versteht ihr uns? Jetzt ist besser. Wunderbar, perfekt, danke. Wir sind TS Ordel und wir lesen heute ein bisschen aus dem dritten Band unserer Reihe Die Blausteinkriege vor. Das ist der dritte und letzte abschließende Band. Das heißt, wenn ihr jetzt die Bücher kauft, lauft ihr nicht Gefahr, dass wir nicht etwa weiterschreiben oder so, sondern das ist komplett abgeschlossen. Was erzähle ich für einen Blödsinn?
Die Leute kaufen auch gar nicht die Bücher, wenn du nicht erzählst, worum es geht.
Genau. Die Blausteinkriege ist ein Fantasy-Roman für die Leute, die es noch nicht kennen. Es geht um Blaustein.
Das ist die Fantastik-Leseinsel hier. Ich glaube, die Leute haben es geahnt.
Aber da war gerade Ursula Poznanski davor. Ich glaube nicht, dass... Hat die Fantasy gelesen vorhin?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, die hat irgendein Thriller, okay. War das Krimi-Thriller.
Alles klar.
Mag ich übrigens auch sehr. Also die schreibt echt gut.
Empfehlung, aber für später. Bitte sitzen bleiben.
Ich glaube, die stehen auch alle wegen ihr an, oder? Ja. Oh, ja, okay. Ja.
Alles klar.
Hat sie gelitten. Gut, also wir lesen ein bisschen in der Zwischenzeit, um euch die Wartezeit zu überbrücken, aus den Blausteinkriegen vor. Es geht um ein großes Kaiserreich, das ist im Niedergang begriffen. Es geht um einen magischen Stein, Blaustein, der so ein bisschen als Material, als Rohstoff gilt, um mächtige Magie zu weben. Und es geht um ein Straßenmädchen, Sarah nennt die sich, einen Krieger, das ist Martin, und um eine etwas zwielichtige Gestalt, die das Kaiserreich versucht zusammenzuhalten, die alle in die Verwicklung um diesen Blaustein und um das Kaiserreich mit drinstecken und etliche Abenteuer erleben.
Und in diesem dritten Band ist im Prinzip der große Krieg ausgebrochen, um den es in der ganzen Serie geht. Der Konflikt nähert sich seinem Höhepunkt und unseren drei Protagonisten geht es inzwischen relativ dreckig, weil sie wissen eigentlich nicht mehr ein noch aus. Wir haben mehrere Wir verfolgen die Geschichte in mehreren Handlungssträngen. Einer der Handlungsstränge spielt in einer südlichen Provinz, in Makoban, wo dieser Blaustein eben gefunden wird, um den sich dieser ganze Krieg entspinnt. Und hier sind jetzt eine kleine Gruppe Flüchtlinge, ein Ritter des Flammenschwertordens, die sind angekommen in der letzten Bastion des Kaiserreichs dort unten und versuchen jetzt eilig Hilfe zu finden beim örtlich ansässigen Orden. Und an der Stelle fangen wir einfach mal an.
Genau. Soll ich anfangen? Bist du Kundra lesen? Okay. Also dann fangen wir an. Auch der Stellvertreter des Kommandanten nickte und flüsterte seinem Ordensvorsteher etwas zu. Der lauschte mit verschlossener Miene. Dann griff er zu seinem Becher und erhob ihn zu einem Toast. Bolster, ich vertraue eurem Wort. Der Orden wird in dieser Krise an eurer Seite stehen. Wenn sich die Hexer an unseren Küsten rühren, dürfen wir die Kontrolle nicht verlieren. Und wenn der Kaiser uns nicht zu helfen vermag, dann kann es vielleicht König Rigmar.
Konrad riss die Augen auf. Das ist Verrat, donnerte er und stemmte sich aus seinem Stuhl hoch.
Oder er versuchte es, denn in diesem Moment bewegte sich das Holz der Armlehnen unter seinen Händen, es sackte weg und ließ ihn stolpern, sodass er hart mit dem Kinn auf den Tisch aufschlug. Noch ehe er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, wand sich das plötzlich weiche Holz unter seinen Händen wie Schlangen, wickelte sich um seine Handgelenke und Unterarme und zwang ihn unbarmherzig auf seinen Sitz zurück.
Dullen! Schrie er, und die Kolnora waren schon halb aus ihren Sesseln gesprungen und die Hände auf den Griffen ihrer Schwerter, als Dullen abwinkte.
Nur die Ruhe, ich habe alles unter Kontrolle.
Konrad fuhr herum und starrte den narbigen Ritter an. Einen Scheiß habt ihr! Oh, oh! Er unterbrach sich mit einem langgezogenen Laut, als ihm plötzlich etwas dämmerte. Das habt ihr von Anfang an geplant. Erneut zerrte er an seinen Fesseln, doch das Holz war wieder hart und unnachgiebig geworden und hielt ihn unverrückbar auf seinem Sessel fest. Ihr wusstet, dass das passiert und ihr wolltet von Anfang an überlaufen. Wenn ihr nicht gar von Beginn an zu den Verschwörern gehört. Ihr wart es und Wiebald, die den Ausbruch aus der Gefängniszelle in der Festung angezettelt habt. Wäre euch Messer nicht zuvor gekommen, wären wir trotzdem geflohen, nur mit mehr Verlusten.
Die Conora und die Tiberoner Ritter starrten ihn an.
Wovon sprecht ihr, Mann? Erkundigte sich der Kommandant.
Das wisst ihr so gut wie ich, fauchte Konrad. Und dann bei der Flucht aus der Festung, das wart wieder ihr und Wiebald, die sich beinahe absetzen konnten, wäre ich nicht gewesen. Ihr wolltet das Dorf nicht untersuchen, ihr seid aus der Höhle verschwunden, in der Hoffnung, dass der Rest von uns sterben würde. War das der Plan?
Sein Blick wanderte zu Wiebald, der ihn entgeistert anstarrte.
Du immer noch.
Nein.
Das ist doch... Hat dir jemand ins Gehirn geschissen, Bursche? Du, was? Bei den groben Dullen?
Wiebald hatte auffahren wollen, um Konrad am Kragen zu packen. Doch mit einer knappen Geste Dohlens hatten sich auch die Armlehnen seines Sessels um seine Handgelenke gewickelt und rissen ihn hart auf seinen Sitz zurück. So hart, dass Wiebald das Gleichgewicht verlor und mit dem Gesicht auf den Tisch krachte. Fangarmgleich bogen sich lange Holzsplitter aus der Platte auf, wandten sich binnen eines Blitzschlags um Hals und Schultern des Bärtigen und pressten ihn auf das harte Holz.
»Ich bring dich um, du Schwein!« brüllte Wiebald. »Lass mich aufstehen und ich bring dich um, du dreckiges Stück!«
»Genau deshalb werde ich drauf verzichten.«
Dohlen sah unbewegt auf Konrad herab und der junge Ritter fragte sich unwillkürlich, wie ein Mann derart kalt auf Anschuldigungen wie seine reagieren konnte. Doch nur jemand, der haargenau wusste, dass nichts als die Wahrheit gesprochen wurde.
Wagt es doch abzustreiten, knurrte er.
Dohlen schnaubte belustig. Warum sollte ich? Brave junger Mann, gut beobachtet. Bis auf die Sache mit Wiebald. Ich sagte dir doch, er macht, was man ihm befiehlt. Aber er wäre immer setzbar. Ich hatte nur gehofft, du würdest verstehen, was ich damit meinte, als ich sagte, du müsstest dich eines Tages richtig entscheiden. Und ich hoffe es immer noch.
Hör nicht auf ihn, Konrad, wütete Wiebald.
Dohlen seufzte. Er zog einen Dolch und wandte sich entschuldigend an den Kommandanten, der die Szene lauernd betrachtete. Ich bitte, diesen unschönen Moment zu ignorieren. Es ist mein Problem und meine Probleme beseitige ich selbst. Er hockte sich neben Wiebald und sah in das auf die Tischplatte gepresste Gesicht. Ich habe dich richtig verstanden. Du wirst mir nicht weiter folgen? Du wälzt das Messer?
Wiebald schnitt eine Grimasse und versuchte nach Dohlen zu spucken, doch der Speichel rann ihm nur aus dem Mundwinkel.
Oh, dachte ich mir. Dohlen seufzte, legte eine Hand auf Wiebalds Kopf und rammte ihm das Messer von unten bis zum Heft in die Brust.
Nein!
Konrad schrie unwillkürlich auf und zerrte erneut an seinen hölzernen Fesseln. Zu seiner Überraschung gab eine der Armlehnen nach und brach ab. Noch ehe Dohlen reagieren konnte, schwang er den Sessel und ließ ihn an der Schulter des Ritters zerschellen. Dann wirbelte er herum, stieß den kolnorischen Wächter beiseite, der ihm den Weg versperren wollte, und rammte mit der Schulter die schwere Tür auf.
Irgendetwas knisterte hinter ihm und aus dem Augenwinkel sah er, wie der hakennasige Kolnora die leeren Hände nach vorn stieß. Instinktiv ließ er sich fallen und ein Teil der Tür dicht über seinem Kopf löste sich in einem Schauer von Splittern auf. Fluchend rollte er sich durch die Tür und rammte sie mit den Füßen zu. Nur ein Lidschlag, bevor sich das Holz kreischend verbog und ineinander verkeilte. Mit einem neuerlichen Fluch kam er wieder auf die Füße und rannte den Gang hinab, gerade als sich die Männer auf der Innenseite gegen die ruinierte Tür warfen.
Ordenshäuser waren in ganz Perun grundsätzlich gleich aufgebaut, egal ob sie im hohen Norden errichtet worden waren oder hier im äußersten Süden des Reiches. Das kam Konrad jetzt zugute. Ohne langsamer zu werden, umrundete er eine Ecke des Gangs, riss eine Tür auf, stürzte hindurch und schlug sie wieder hinter sich zu. Er durchquerte das momentan verwaiste Refektorium und trat auf den Korridor des Kasernengebäudes. Links von ihm lag der Durchgang zu den Stallungen, doch jetzt zögerte er. Irgendwo war gedämpft das Gebrüll mehrerer Männer zu hören und dumpfe Schläge, die davon zeugten, dass die Tür zum Raum des Kommandanten noch immer hielt. Dieser Gang hier würde nicht mehr lange verwaist bleiben, aber zu seiner Rechten lag die Rüstkammer und ein Ordenspanzer samt Schild und Schwert wären eine deutliche Verbesserung seiner Lage.
Eine Tür direkt vor der Rüstkammer wurde aufgerissen und ein junger, verschlafen aussehender Ritter starrte ihn verständnislos an.
Konrad deutete auf das Refektorium. Die Kolnora machen Ärger, sie versuchen zum Kommandanten vorzudringen, rief er dem Mann zu. Bewaffne dich und hilf!
Der Mann blinzelte, doch Konrads Befehlston zeigte Wirkung. Er nickte und verschwand wieder in der Tür des Schlafsaals. Konrad wartete nicht, bis er wieder auftauchte. Stattdessen rannte er nach links den Gang hinab und erreichte den großen, ebenfalls dämmerigen Stall. So leise wie möglich huschte er durch die nur angelehnte Tür, schob sie hinter sich zu und verkeilte die Pforte mit einer zufällig herumstehenden Mistforke. Dann versuchte er, seinen Atem zu beruhigen und lauschte.
Und an dieser Stelle hören wir mit der Szene auf. Konrad und die zwei Begleiter, die ihm verblieben sind, versuchen jetzt aus der letzten offensichtlich überrannten Stadt zu fliehen und irgendwo noch eine Rückendeckung zu finden, bevor die Provinz Markoban endgültig in fremde Hände fällt. Und es sieht aber nicht sonderlich gut aus, weil inzwischen gibt es fast keinen mehr, an den er sich noch wenden kann. Glaubt er zumindest zu dem Zeitpunkt. Wir wechseln jetzt den Schauplatz zu einer anderen Stelle, nämlich in die Hauptstadt des Reiches in Berun, wo die ganzen Adligen momentan zusammengefunden haben, um einen Gegenschlag in einem großen Krieg zu planen. Das Problem ist, wie das immer so ist in Reichen, der Kaiser hat zwar zu bestimmen, der Kaiser hat aber kein Geld. Was macht man also? Man versucht, die Adligen auf seine Seite zu ziehen und denen irgendwie Geld und Truppen aus dem Kreuz zu leiern, um einen Krieg zu führen. Und wie macht man das am besten? Indem man eine große Party schmeißt, also ein großes Fest mit reichlich Turnier und Wein und Essen und Ausschweifungen. Und wenn die dann in bester Laune sind, dann versucht man, sie möglichst unauffällig dazu zu bringen, Geld für einen Krieg springen zu lassen, für einen weiteren.
Genau, also das ist auch der Teil der Geschichte, der um Sarah herum spielt. Das ist eben dieses Straßenmädchen, was sich so langsam, Schritt für Schritt im Laufe der Geschichte von einem recht unscheinbaren Mädchen verwandelt in eine sehr starke Persönlichkeit, die irgendwann sogar zur, kann man sagen, Leibwächterin der Kaiserin Mutter wird. Die Kaiserin Mutter ist die einzige Person, die dieses Reich zusammenhalten kann noch und die gegen all die verfeindeten Parteien aufsteht und versucht eben diesen diese Verschwörung zu verhindern, aufzuhalten. Was allerdings, wie man zugeben muss, wie man im Laufe der Geschichte merkt, nicht ganz so einfach ist, denn eines Tages steht der Feind tatsächlich mitten in der Hauptstadt drin, also mitten in der Kaiserstadt, im Kaiserpalast. Und es sieht ziemlich übel aus für unsere Freunde.
Welche Szene?
Können wir die machen?
Das können wir machen. Genau, das ist nämlich das Problem. Während die Adligen immer noch versuchen, jetzt sich zu einer großen Mobilmachung durchzuringen, hat der Feind die ganze Sache abgekürzt, hat ein Hintertürchen gefunden, das wir jetzt nicht näher beschreiben, darum geht es in der Geschichte auch, und steht mitten in der Hauptstadt, während die alle noch feiern. Und ob sie dann an der Stelle noch rauskommen und diesen Überraschungsangriff zurückschlagen können, das hängt von Einzelpersonen ab plötzlich in der Stadt. Denn immerhin geht es um eine große Verschwörung und nicht einfach nur um Krieg.
Wäre langweilig, wenn es einfach nur ein Krieg wäre.
Ja, fang schon an. Oder ich.
Wir fangen an.
Du oder ich.
Kannst du machen, alles.
Okur lächelte und die fünf Jäger lächelten mit ihm. Er richtete sich auf und wandte sich von Naevus ab. Sein Blick fiel auf den großen, eisüberzogenen Klumpen, der vor dem erloschenen Kamin lag. Er spazierte zu ihm hinüber und fuhr mit den Fingerspitzen über die Konturen hinweg. Sie wiesen entfernte Ähnlichkeit mit einem Menschen auf, der in die Knie gebrochen war.
Dazu muss ich kurz einhaken. Der Okur ist einer von den, kann man sagen, Bösewichtern in dieser Geschichte. Es ist ein magisch begabtes Volk, sehr mächtig, sehr alt. Und Okur ist einer ihrer mächtigsten Krieger, der also mitten in dieser Kaiserstadt drinsteht, während sein Gegenüber einer der Verteidiger des Reichs ist. Der gehört zu einem Orden, die gegen Magie kämpfen, ankämpfen, den Kaiser beschützen und inzwischen allerdings ziemlich ausgemerzt wurden. Also es sind nur noch sehr wenige da. Man kann sogar annehmen, dass es nur noch einen einzigen gibt.
Um da wiederum ein kleines bisschen einzugrätschen, dieser Mann, den du jetzt gerade als Verteidiger bezeichnet hast, ist genau genommen ein Ex-Verteidiger. Der war mal Ritter, der war mal Anführer eines Ordens, er war mal sehr mächtig, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Im Moment sitzt er eigentlich nur in seinem Lehnstuhl und wartet, dass es vorbeigeht. Glauben zumindest die Leute in dem Orden, weil was anderes macht er seit Jahren nicht mehr. Und der hat jetzt in seinem Lehnstuhl, in seiner Kammer, im Nirgendwo der weitläufigen Festung Besuch bekommen.
Also, wie du gerade gesagt hast, er spazierte zu ihm hinüber und fuhr mit den Fingerspitzen über die Konturen hinweg. Sie wiesen entfernte Ähnlichkeit mit einem Menschen auf, der in die Knie gebrochen war. Oder verhält es nicht eher andersherum? Haben nicht alle Menschen vage Ähnlichkeiten mit unförmigen, nutzlosen Klumpen?
Wie grausam sich das anfühlen muss, murmelte er. Jetzt, da dein Ende unausweichlich ist, musst du erkennen, dass alles, wofür du jemals im Leben gekämpft hast, umsonst gewesen ist. Dass du trotz deiner Anstrengung am Ende nicht viel mehr bist als ein nutzloser Klumpen Fleisch.
Die ganze Mühe, pflichtete Naga ihm bei. Die Entbehrung, die Selbstaufopferung.
Alles umsonst. So hart das Haifischzähne blitzen golden im Fackellicht. Er legte Naevos die Hand auf die magere Brust und stieß ihn zurück in den Sessel. Es hat keinen Sinn, sich gegen die Bestimmung aufzulehnen, alter Mann. Kein Sterblicher besitzt die Kraft dafür.
Er runzelte die Stirn, als es unter seiner Hand leise zu knistern begann. Erschrocken zuckte er zurück, doch die Hand blieb auf Naevos Brust liegen, als wäre sie daran festgeklebt. Langsam begannen sich seine Fingerspitzen blau zu verfärben. Seine Augen wurden groß.
Was tust du da? Sein goldener Dolch fiel klappernd zu Boden und seine andere Hand griff nach dem Unterarm, um ihn fortzuziehen. Sein Gesicht verzerrte sich vor Anstrengung. Auf seiner Stirn bildeten sich glänzende Schweißperlen. Er stieß ein Keuchen aus und dichte Dampfwolken stiegen von seinem Mund in die Höhe. In seine Stimme schlich sich ein panischer Unterton. Hör auf damit! Lass mich los!
Fasziniert beobachtete Okur, wie er die Füße in den Boden stemmte und an seinem Arm zu zerren begann. Wie ein Fisch an der Angelleine. Er schüttelte den Alten durch und zog ihn halb aus dem Sessel heraus. Doch seine Hand löste sich keinen Fingerbreit von seiner Brust. Der Anblick hatte etwas Erschreckendes und gleichzeitig unglaubliches Komisches an sich. Okur stieß ein irritiertes Lachen aus.
So hart er winselte und zerrte mit aller Macht an seinem Arm. Mit einem Mal ertönte ein hässliches Knacken und die Finger brachen ab. Brachen einfach so von seiner Hand und zersplitterten in tausend Teile. Schreiend taumelte er rückwärts, während die Reste seiner Finger auf Naevos Brustkorb zurückblieben wie vereiste Zweige an einem knorrigen Baum. Voller Entsetzen hob Suata den Arm vor das Gesicht und starrte auf den blauen Klumpen, der bis eben noch seine Hand gewesen war. Nein! Was hast du getan?
Sein Kopf zuckte herum, sein Mund verzerrte sich voller Zorn. Er ballte die Finger seiner übrig gebliebenen Hand. Die Luft begann zu flimmern und die Hand verschwamm vor Okurs Augen.
Ruckartig streckte er den Arm aus. Ein brennend heißer Strahl aus Feuer schoss auf den Alten zu und brachte die Luft um ihn herum zum Kochen. Es krachte und zischte und die dürre Gestalt wurde zurück in den Sessel geschleudert.
Der Ausbruch war so heftig, dass das Eis an den Wänden schmolz. Okur spürte die Hitze auf seiner Haut. Doch Naevos schien sie überhaupt nicht zu bemerken. Langsam hob der Alte den Kopf und starrte Suhata mit seinen blinden Augen an. Die grauen Schlieren auf seinen Pupillen tanzten wie Lornig-Schlangen in stürmischer See.
Der Anblick machte Suata noch wütender. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze. Ein weiterer Feuerstoß jagte dem Alten entgegen und hüllte ihn in einen Teppich aus Feuer. Für einen Augenblick verschwamm die ausgemergelte Gestalt vor Okurs Augen und das Inferno loderte so heiß, dass der Sessel in Flammen aufging. Mit einem erschöpften Gurgeln ließ Suata die Hand fallen und das Feuer erlosch. Zum ersten Mal, seit Okui ihn kannte, war das goldene Grinsen aus seinem Gesicht verschwunden.
Okur lächelte. An diesen Anblick konnte er sich durchaus gewöhnen. Seine Augen huschten aufmerksam durch den Raum. Von Naevus war nur noch ein unförmiger schwarzer Klumpen übrig geblieben, der mit dem Sessel verschmolzen zu sein schien. Das Eis im Raum war beinahe vollständig geschmolzen und lief in nassen Strömen von den Wänden herab. Etwas beunruhigt stellte Okur fest, dass es sich bei dem Klumpen vor dem Kamin tatsächlich um einen Menschen handelte, der noch im Tod einen Holzscheit umklammert hielt. Er runzelte die Stirn. Die Sache gefiel ihm nicht. Sie gefiel ihm ganz und gar nicht. Irgendetwas war an diesem Ort falsch. Das spürte er jetzt. Er spürte es mit jeder Faser seines Körpers.
So hatte hob seinen Dolch vom Boden auf und stieß die Spitze tief in die Schulter des Alten hinein. Nervos Arme fielen nach unten und sein Kopf kippte langsam zur Seite. Doch im nächsten Augenblick zuckte er zurück und sog rasselnd die Luft in die Lunge. Erschrocken sprang Suata zurück. Du lebst?
Naevos riss den Mund weit auf. Abgehackte Laute entrangen sich seiner Kehle. Zunächst klang es wie ein Schluchzen, doch dann erkannte Okur, dass es ein Lachen war. In diesem Augenblick verstand er, dass Suata in seinem Zorn einen Fehler gemacht hatte. Einen gewaltigen Fehler.
Wie hast du das gemacht?
Stammelte Suata, der noch immer nichts begriffen hatte. Der Dolch in seiner Hand zitterte. Sag mir verdammt nochmal, wie du das gemacht hast. Du bist doch nur ein Mensch. Deine Kräfte sind lächerlich gering im Vergleich zu unseren. Du kannst gegen mein Feuer nicht bestehen. Niemand kann das.
Ich habe überhaupt nichts getan. Langsam öffnete Naevus die Augen. Die grauen Schleier auf seinen Pupillen tanzten einen wahnsinnigen Tanz. Sie schienen jetzt beinahe von innen heraus zu glühen.
Du hast es selbst getan.
Was? Fragte Suata atemlos.
Was habe ich getan? Du hast ihn gefüttert. Du hast den Feuerdrachen gefüttert.
Suata starrte ihn wortlos an, so als versuchte er aus dem Gesagten einen Sinn herauszulesen. Dann schüttelte er zornig den Kopf.
Du bist ein Mensch,
zischte er und riss die Waffe in die Höhe.
Und Menschen sind nichts.
Mit diesen Worten stach er zu.
Naevus hob nur die Hand. Und Okur spürte, wie eine Welle sengend heißer Hitze über ihn hinwegschwappte.
Noch auf dem Weg glühte Suatas Klinge rotgolden auf und begann wie Butter in der Sonne zu schmelzen. Flüssiger Stahl spritzte ihm ins Gesicht. Er stieß einen Schrei aus und ließ die Waffe fallen. Kreischend krallte er die Hand in sein Gesicht und stolperte rückwärts.
Fasziniert verfolgte Okur, wie er von unzähligen goldfarben schimmernden Spritzern bedeckt gegen die Wand taumelte und wimmernd zusammenbrach. Insgeheim musste er zugeben, dass ihm dieser Anblick noch viel mehr gefiel. Er wandte sich um und musterte Naevus voller Bewunderung. Deine Fähigkeit ist nicht die Kälte. Du beherrschst die Kraft des Feuers, nicht wahr? Genauso wie Suata. Doch deine Gabe ist viel mächtiger als seine, denn du saugst die Wärme aus deiner Umgebung auf wie ein ausgetrockneter Schwamm. Du kannst sie speichern. Seine Mundwinkel zuckten nach oben und er sah sich im Raum um. Du hast gewusst, dass dieser Augenblick kommen würde. Du hast deine Kräfte gesammelt, um gegen uns bestehen zu können. Jetzt verstehe ich, warum die Schlangenmenschen von Savale dich einen Dämon nennen. Aber glaubst du wirklich, das ist genug? Glaubst du, dass du genügend Feuer in deinem Innern sammeln kannst, um uns alle zu besiegen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren?
Nervos blinde Augen wandten sich ihm zu. Seine Stimme klang rau und brüchig, als er antwortete.
Ich hab die Kontrolle schon längst verloren, Hexer. Der Feuerdrache ist vor langer Zeit erwacht. Seitdem frisst er. Ohne Ende. Sein Hunger ist unersättlich. Ich kann ihn schon längst nicht mehr aufhalten, selbst wenn ich das noch wollte.
Okur runzelte die Stirn. Ganz langsam begann ihm jetzt die wahre Bedeutung von Nevos Worten zu dämmern. Seine Augen weiteten sich und er streckte den Zeigefinger aus. Tötet ihn! Rief er mit überschnappender Stimme. Tötet ihn, so schnell ihr könnt!
Ob die Okuren schnell genug sind, das wird man dann sehen. Danke sehr fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Viel Spaß noch auf der Messe. Schönen Tag noch. Und wenn jemand noch Fragen hat oder ein Buch signiert haben möchte,
jederzeit.
Jederzeit. Wir sind da vorne noch ein bisschen. Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.